Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Was ist deine Sonntagmorgen-Essensroutine? Können wir so kurz ein Stimmungsbild abholen? Wer von euch ist eher so der Typ Nutella? Gern mal Hände hoch. Ja, gibt's einige wenige. Wer ist mehr so der Typ Marmelade, Konfitüre? Gibt's auch einige. Wer ist mehr der Typ Honig? Ja, da gehen die Hände auch hoch. Also bei aller Liebe zu Nutella, Marmelade und Co., ich bin ganz eindeutig der Meinung, dass Honig der König aller Brotaufstriche ist. Liegt vielleicht daran, dass mein Großvater auch noch Imker war, aber ehrlich gesagt, ich bin begeistert von Honig. Ist einfach lecker. Und ich bin auch begeistert von diesen Tieren, die den Honig herstellen, den Bienen. Das sind absolut faszinierende Tiere, wie die miteinander harmonieren. Diese Gemeinschaft, die als Bienenvolk erleben, dieses Miteinander. Jede und jeder scheint genau seinen Platz zu haben. Jede und jeder scheint wichtig zu sein. Glaubst du mir nicht? Ich habe ein Video gesehen, ich musste das einfach euch mitbringen, weil ich so geflasht davon war, wie genial sie miteinander harmonieren. Schaut doch kurz zu, wie das so im Bienenstock aussehen kann. Ich glaube, das Video kommt gerade nicht. Es kommt. Faszinierend, diese Tiere, das sind diejenigen, die uns den Honig am Sonntagmorgen ermöglichen. Und als Menschen, da sind wir eigentlich auch wie Bienchen. Wir sind nämlich Beziehungswesen. Wir brauchen einander, Momente der echten Gemeinschaft. Ja, in uns drin ist diese Sehnsucht nach einem Gegenüber, diese Sehnsucht gesehen und nicht geghostet zu werden, wie unser Teenie-Abschluss vor einigen Wochen dargestellt, aufgezeigt hat. Diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Bereits auf den ersten Seiten der Bibeln begegnet uns diese. 1. Mose 2, Verse 18 bis 20, da heißt es: Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welchen Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allem Vieh, den Vögeln und den wilden Tieren Namen, doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Und als dann die Eva erschaffen worden ist, da ruft dieser Adam fröhlich aus und man spürt förmlich diese Erleichterung, diese Freude, diesen Jubelschrei, diese Erfüllung, dieser Sehnsucht nach Gemeinschaft. Einige Verse später, da heißt es, da rief dieser Adam, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Gemeinschaft, gemeinsames Leben, genau dies war im Garten Eden möglich. Gemeinschaft ist dementsprechend ein paradiesischer Zustand. Es war etwas Herrliches, es ist etwas Himmlisches, etwas Wunderschönes. Gemeinschaft tut uns gut. Dann, wenn wir uns gesehen fühlen, wenn wir uns in der Gemeinschaft wertgeschätzt und geliebt fühlen. Wir brauchen Gemeinschaft. Aber Was für Gemeinschaft! Ich möchte mit euch in dieses Thema eintauchen und dafür habe ich einen absoluten Klassiker mitgebracht. Den gibt es da zufälligerweise in diesem Bücherregal. Das ist das Buch von Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. Das Buch ist knapp 90 Jahre alt und immer noch ein absoluter Bestseller und lesenswert. Für manche war es sogar Pflicht, schon vor dem Theologiestudium es zu lesen, lieber Toffi. Wir brauchen Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wir sehen das sehr gut bei Adam und Eva. Er brauchte dieses physische Gegenüber, das war es, wonach er sich gesehnt hat. Eine Person, mit der er durch den Garten flanieren konnte, sich austauschen konnte, Intimität leben konnte, Aprikosen und Feigen essen konnte oder einfach den Sternenhimmel betrachten. Das ist aber nicht der einzige Moment, an dem die Bibel Gemeinschaft betont. Beispielsweise Psalm 133, da heißt es: Sieh doch, wie gut und wie kostbar es ist, wenn Geschwister in Einheit zusammenwohnen. Das ist wie gutes Öl auf dem Kopf, das herabfließt auf die Wangen Aarons, das herabfließt bis zum Saum seines Gewandes. Das ist wie der Tau, der vom Hermon kommt, der herabtropft auf die Hügel des Zion. Denn dort bewirkt der Herr Segen, Leben bis in Ewigkeit. Dieser Psalm und vor allem Vers 1 davon zeigt uns auf, diese zwischenmenschliche Gemeinschaft ist nicht auf eine Ehe zu reduzieren, wie uns die Geschichte von Adam und Eva noch annehmen lassen könnte. Zwischenmenschliche Gemeinschaft ist vielmehr größer, umfassender und bedeutender, als wir uns häufig vorstellen können. Dazu gehört deine WG, wo ihr mitten in der Nacht aufsteht, um gemeinsam Fußball zu schauen und weil der Kühlschrank leer ist, ihr eben noch kurz beim Dönerladen vorbeigehen müsst. Dazu gehört der Moment, wo du mit deiner Freundin dich in diesem fancy Café triffst, wo du schon nur beim Hineinlaufen dich wie eine Influencerin fühlst und dann im Austausch mit deiner Freundin dich so richtig gesehen fühlst. Dazu gehört auch ein Sola, wo ihr miteinander Spaß habt, gemeinsame Erlebnisse schafft, erinnerungswürdige Momente gemeinsam erlebt. Kurz zusammengefasst, wir Menschen brauchen Gemeinschaft mit anderen Menschen. Die Gemeinschaft im Garten Eden und im Psalm 133 wird aber noch durch eine weitere Dimension charakterisiert. Die Gemeinschaft mit Gott. Gott, er ist den Menschen im Garten Eden begegnet. 1. Mose 3, 8a, da heißt es: Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Der Garten, der war also der Ort, wo sich quasi Himmel und Erde berührt haben, geküsst haben. Hier war Gott auf der Erde gegenwärtig und Menschen sind dem himmlischen Gott selbst begegnet. Adam und Eva, die standen also miteinander vor Gott. Sie waren zur Gemeinschaft mit ihm berufen. Und dann kommt nach dieser Geschichte einige Kapitel und Bücher später Psalm 133. Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben. Es ist nicht ganz klar, welches Zusammenleben hier gemeint war, aber sehr wahrscheinlich handelte es sich um die Gemeinschaft von Männern, die in Jerusalem gemeinsam Gottesdienst im Tempel gefeiert haben und da aber auch miteinander gewohnt haben, quasi so eine Großgruppen-WG. Das bedeutet aber, dass sie nicht nur eine WG hatten, sondern weil sie auch gemeinsam Gottesdienst feierten, sie auch gemeinsam vor Gott kamen. Ein gemeinsames Anbeten erlebten die beispielsweise, wie Claudius uns vor 2 Wochen aufgezeigt hat. Und man kann darum festhalten, Gemeinschaft hat in der Bibel 2 Dimensionen. Einerseits diese Gemeinschaft mit anderen Menschen und andererseits die Gemeinschaft mit Gott. Und das Buch gemeinsames Leben, das startet mit einem Zitat aus eben diesem Psalm 133. Also genau mit so einem Text, der auf diese Zweidimensionalität hinweist. Das Miteinander mit anderen Menschen und das Miteinander mit Gott. Und genau an den Orten, wo diese doppelte Gemeinschaft vorhanden ist, ist Gott ganz besonders wirksam. Ja, Gott, er war immer wieder in dieser Gemeinschaft, dieser christlichen Gemeinschaft wirksam. Wir sehen das in der Bibel beispielsweise an Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf diese Jünger herab, als sie als Gruppe versammelt waren. Ich selber darf das immer wieder erleben, wie Gott in der Gemeinschaft ganz besonders wirksam ist. Jahrelang durfte ich Teil eines christlichen Camps, einer christlichen Freizeit sein, wo wir gemeinsam Musicals einstudiert haben. Diese eine Woche im Jahr, die hat mich mehr geprägt als vieles andere. Die hat mein Leben nachhaltig geprägt, die hat meinen Horizont erweitert, mich herausgefordert und meinen Glauben stärker gemacht. Ohne dieses Miteinander, mit anderen Menschen, aber auch mit Gott, ich weiß nicht, was für ein Mensch ich heute wäre. Diese eine Woche im Jahr. Gott erwirkt in der christlichen Gemeinschaft ganz besonders. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt oder erlebst es genau heute Morgen. Ich meine, nach dem Anpfiff um 3 Uhr in der Nacht, ich glaube, kaum jemand von uns würde alleine zu Hause 1,5 Stunden lang Gottesdienst feiern. Aber gemeinsam fällt es mir und wahrscheinlich auch dir nicht so schwer, unsere Augen offen zu halten, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. In der Gemeinschaft mit anderen Christen begegnet uns Gott im Besonderen. Oder wie Jesus selbst sagt, denn wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Diese Zusage gilt uns heute Morgen. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Gemeinschaft mit anderen Menschen, Gemeinschaft mit Gott, die tut uns gut. Doch diese Gemeinschaft, sie ist leider keine Selbstverständlichkeit. Im gleichen biblischen Vers, in dem beschrieben wird, wie Gott da im Garten Eden umherging, heißt es nämlich dann plötzlich, ängstlich versteckten sie, also Adam und Eva, sich vor ihm, also Gott, hinter den Bäumen. Kurz zuvor wird uns von diesem Sündenfall berichtet. Der Moment, in dem Adam und Eva Gott misstraut haben, sie selber sein wollten wie Gott. Und es ist der Hochmut, dieser Geltungsdrang, dieses Misstrauen, das die Beziehung zu Gott zerstörte. Statt eines erfüllenden Miteinanders entsteht eine von Angst dominierte Trennung. Und ja, bei allen Auswirkungen, die dieser Sündenfall hat, fallen vor allem seine beziehungszerstörenden Momente auf. Die Beziehung zu Gott, von uns Menschen zu Gott, die geht kaputt. Die Menschheit will immer wieder wie Gott sein. Wir wollen uns eine Krone aufsetzen. Ich möchte mir immer wieder so eine Krone nehmen und mich damit krönen. Wir wollen Macht haben und sie nicht Gott zugestehen. Entscheiden, was richtig und falsch ist. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass ganz viele Menschen von ihrer Ethik überzeugt sind. Wenn alle so handeln würden wie ich, dann wäre natürlich Weltfrieden. Wir Menschen, wir wollen souverän und fehlerlos sein. Perfektionismus ist ein weit verbreitetes Phänomen, eine Charaktereigenschaft, die mich prägt und die mir bei ganz, ganz vielen Mitmenschen ebenfalls begegnet. In meinem Studium erhielt ich mal von einem Dozenten ein Feedback auf eine Predigt von mir. Es war eines der herausforderndsten Feedback, die ich jemals erhalten habe. In diesem Moment zweifelte ich an meinen Begabungen, zweifelte ich an meiner Berufung und allem anderen auch, einzig und allein, weil ich feststellen musste, ich bin nicht perfekt, nicht so souverän und fehlerlos Oder prägnant ausgedrückt, ich bin eben nicht Gott. Oder eine moderne Ausprägung dieses wie Gott sein wollen, ist unsere ständige Erreichbarkeit. Noch vor wenigen Dutzend Jahren, da konntest du dich jederzeit an jedem Ort immer an Gott wenden. Beten ist immer gegangen. Aber deiner Mutter oder deinem Freund oder deinem Chef anzurufen, das ging eben nicht immer zu jeder Zeit an allen Orten. Heute hingegen, da wollen wir immer erreichbar sein, jede Nachricht sofort beantworten, jedes Telefon sofort abnehmen. Und wenn man keine Energie mehr dafür hat, dann braucht es halt mehr Kaffee. Aber eigentlich bräuchten wir mehr Auszeiten, die uns zeigen, wir müssen nicht Gott spielen und immer erreichbar sein wollen, denn wir können das über kurz oder lang einfach nicht, weil wir nicht dazu gemacht sind. Dieses wie Gott sein wollen, dieses Krone aufsetzen, das zeigt sich also in verschiedensten Lebensbereichen. Und genau deswegen ist unsere Beziehung zu Gott definitiv nicht mehr paradiesisch, weil wir selber wie Gott sein wollen, uns die Krone aufsetzen wollen, die Krone, die Gemeinschaft zerstört. Aber auch diese zwischenmenschliche Ebene hat durch den Sündenfall gelitten. Kurze Zeit nach dem Sündenfall heißt es, du Frau, du Eva, wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Seitdem ist dieses Miteinander von Mann und Frau nicht mehr harmonisch, kompliziert geworden. Etwas, das wir in unserer Gesellschaft weiterhin sehen. Beziehungsdelikte, häusliche Gewalt, zerbrochene Beziehungen, volle Frauenhäuser und so weiter sind leider eine unschöne Realität. Und wenige Sätze danach begegnet uns die Geschichte von Kain und Abel, der erste Mord, von dem die Bibel berichtet. Neid der Auslöser, Mord die Folge. Jede menschliche Gemeinschaft, sie wird der Gefahr des Zerbruchs ausgesetzt sein. Und die Gründe dafür können vielfältig sein, aber nicht selten liegt eine Fokussierung auf das Individuum zu Lasten der Gemeinschaft zugrunde. Oder um es in den Worten von Dietrich Bonhoeffer zu sagen: Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Er tut, als habe er erst die christliche Gemeinschaft zu schaffen, als solle sein Traumbild die Menschen verbinden. Was nicht nach seinem Willen geht, nennt er Versagen. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen. Dieses Zitat, es spricht mich jedes Mal wieder an und fordert mich brutal heraus, lässt mich fragen, wo will ich meinen Traum von christlicher Gemeinschaft aufzwingen? Wo will ich, dass es nach meinem Willen geht? Dass Gemeinschaft, dass Kirche, dass Gottesdienst so aussieht, wie ich das will. Als Theologe steht man da, glaube ich, in einer besonderen Gefahr. Ich habe studiert, wie Gottesdienst zu funktionieren hat, wie eine Predigt aussehen sollte, wie man es machen sollte und wie man es eben nicht machen sollte. Theologen, und da gehöre ich auf jeden Fall mit dazu, wir haben eine besondere Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit, Gottesdienste zu bewerten und vergessen dabei, dass es im Gottesdienst eigentlich um diese Begegnung mit Gott geht. Wie häufig habe ich mir nach einem Gottesdienst Gedanken gemacht, was ich wohl alles anders gemacht hätte. Oder die Aussage getätigt, heute habe ich aber nichts mitnehmen können. Aber geht es darum, dass ich im Gottesdienst etwas mitnehmen kann und Hauptsache meine Beziehung zu Gott gefördert wird? Diese Fragen sind für Menschen wie mich eine Herausforderung, Menschen, die wie ich individualistisch geprägt sind. Mein Denken ist von meiner kulturellen Prägung her so aufgebaut, dass ich im Gottesdienst meine persönliche Beziehung zu Gott pflege und zufälligerweise haben sich am selben Ort zur selben Zeit noch einige weitere Menschen versammelt, die ebenfalls ihre persönliche Beziehung zu Gott pflegen möchten. Doch Gottesdienst ist vielmehr der Ort, wo wir gemeinsam vor Gott stehen, gemeinsam Gott anbeten, gemeinsam Abendmahl feiern. Kennt ihr diese Drive-in-Kinos? Jeder fährt mit seinem Auto individuell rein und individuell wieder raus. Du hast keine Berührungspunkte mit deinem Gegenüber, schmeckst sein Parfüm und so weiter nicht. Vor 6 Jahren war das voll der Hit. Aber Gottesdienst, das soll eben genau kein Drive-in-Erlebnis sein. Im Gottesdienst stehen wir nicht alleine, sondern gemeinsam vor Gott. Und genau zu diesem Miteinander motiviert auch Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch. Er schrieb es im Herbst 1938, also ungefähr ein Jahr bevor der Zweite Weltkrieg offiziell ausgebrochen ist. Aber auch in einer Zeit, in der Adolf Hitler und seine nationalsozialistische Ideologie bereits weite Teile Deutschlands massiv geprägt haben und unter anderem dazu geführt haben, dass eine theologische Ausbildungsstätte, wo Dietrich Bonhoeffer leitete, geschlossen wurde. Er wusste also, dass Gemeinschaft, Gottesdienst und ein Zusammensein mit anderen Christen keine Selbstverständlichkeit sind. Und umso tragischer ist es für ihn, dass christliche Gemeinschaft so häufig nicht an äußerer Verfolgung durch ein tyrannisches Regime scheitert, sondern an menschlicher Undankbarkeit und Kritik. Aber wie kann es denn möglich sein, dass dennoch Gemeinschaft entsteht? Wir können jetzt einerseits aufgeben, uns zurückziehen, Gemeinschaft nicht suchen, uns ein Einsiedlerleben buchen, Drive-in-Gottesdienste besuchen. Oder wir können verzweifelt versuchen, den Traum zu erzwingen, durch Gesetze und Regeln in irgendwie Realität werden lassen, weil wir unseren Traum erleben wollen und dabei die Gemeinschaft erst recht zerstören. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Weder den Traum zu erzwingen, noch der Rückzug in ein Einsiedlerleben sind also nachhaltig gemeinschaftsstiftend. Auf keinem dieser Wege wird es dazu kommen, dass Menschen in Frieden zusammenleben, wie es in Psalm 133,1 heißt. Und genau darum führt uns Psalm 133, das Buch Gemeinsames Leben und dementsprechend auch diese Predigt und der Gottesdienst zu einem dritten Weg. Ein dritter Weg, der Wiederherstellung der Gemeinschaft ermöglicht. Psalm 133,1, da heißt es, sieh doch, wie gut und wie kostbar es ist, wenn Geschwister in Einheit zusammenwohnen. Denn dort bewirkt der Herr Segen, Leben bis in Ewigkeit. Denn dort bewirkt der Herr Segen, Leben bis in Ewigkeit. Dieser letzte Satz gibt dem gesamten Psalm eine ganz andere Richtung. Es ist nicht einfach ein poetisches Bejubeln dieser menschlichen Gemeinschaft, sondern die Abhängigkeit von Gottes Segen, sie wird betont. Und gleichzeitig wird versprochen, dass eine solche Gemeinschaft Segen sein wird. Ein Grundsatz, der sich dann auch im Neuen Testament wiederfindet. Jesus, der sagt dort folgende Worte, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Auch hier begegnet uns also wieder eine Segensverheißung, ein Versprechen, Frucht zu bringen. Und wiederum steht sie in Verbindung mit Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Jesus selber, mit Gott. Dort findet sich der Ausgangspunkt aller Liebe. Eine Liebe, die nicht bei unserer Beziehung zwischen Gott und Mensch Halt machen soll, sondern die in Beziehungen zu Mitmenschen überfließt. Und genau deswegen schreibt Dietrich Bonhoeffer Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Von der kurzen einmaligen Begegnung bis zur langjährigen täglichen Gemeinschaft ist christliche Gemeinschaft nur dieses. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Oder kurz zusammengefasst, es gibt nichts, was uns alle miteinander verbindet, als allein Jesus Christus. Das ist der einzige gemeinsame Nenner, den Mitglieder einer Kirche haben. Nicht unsere Sprache, nicht unser Style, nicht unsere politische Meinung und ja auch nicht unser Lieblingsfußballverein. Erinnert ihr euch noch an diese harmonischen Bienen? Die sind nur so lange harmonisch, solange es nur eine Königin gibt. Sobald zwei Königinnen in diesem Volk auftreten, dann kommt es zum Kampf zwischen ihnen, bis eine stirbt. Einheit im Bienenvolk, aber auch in der Kirche, in der Stammi, ist nur dann möglich, wenn es nur einen König gibt. Jesus. Solange wir selber wie Gott sein wollen, uns wie Könige verhalten, wird es Unfrieden geben. Gemeinschaft wird erst dann wieder hergestellt, wenn wir einsehen, dass wir allein schuld daran sind, dass die Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen kaputt gegangen ist, dass wir von uns aus nichts tun und dazu beitragen können, worüber Gott Freude hätte, dass wir abhängig von seiner Gnade, seiner Vergebung und seiner Liebe sind. Gott selber, er ist von uns Menschen so verachtet worden, dass wir Jesus, den Sohn Gottes, an ein Kreuz schlagen ließen und ihn dort elendig haben sterben lassen. Ja, das Kreuz, es erinnert uns daran, wir können Gemeinschaft nicht wiederherstellen. Das kann allein Gott. Indem wir aber unser Ich will sein wie Gott nehmen und bei ihm ablegen, unsere Kronen nehmen, sie zum Kreuz bringen, dann wird es möglich sein. Denn Jesus, der sieht zwar für einige Tage wie der große Verlierer aus, tot im Grab liegend, aber nach 3 Tagen wird er wieder lebendig und zeigt damit, er ist der wahre König. Allein er, nicht ich, nicht du. Und so wird Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt, wenn wir den Weg auf uns nehmen und zu diesem Kreuz hingehen. Dahin gehen, um unsere Kronen abzulegen, an Gott glauben, ihm vertrauen. Und genauso ist die Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit anderen Christen erst dann möglich, wenn jeder und jede von uns seine Krone nimmt und ablegt. Und dieses Krone ablegen, das klingt jetzt ganz schön und poetisch, aber im echten Leben ist das brutal schwer. Wenn ich zum Beispiel ein Feedback von einem Dozenten erhalte und er mich so zum Ablegen meiner Krone zwingt. Oder wenn ich Mitmenschen enttäusche, verletze. Oft sind es ja genau die Menschen, die uns am nächsten stehen, die wir am heftigsten verletzen. Bei mir jedenfalls ist es so. Ob WG-Kollege oder Ehefrau. Ich mag mich noch daran erinnern, wie mein Mitbewohner mal auf mich zukam und sagte, hey Nate, kannst du bitte endlich mal mit diesen Sprüchen aufhören, die verletzen? Krone nehmen, Krone ablegen. Immer wieder verletze ich Menschen zutiefst. Handle ich gemeinschaftszerstörend. Und der einzige Weg, den es dann noch zu beschreiten gibt, ist derjenige des Kroneablegens. Es sind die Momente, wo ich zu meiner Frau oder zu meinen Mitmenschen hingehen muss, sie um Vergebung bitten muss, weil ich wieder einmal meine Ideen durchsetzen wollte. Weil ich wieder mal Streit gefördert habe oder mich sonst gemeinschaftszerstörend verhielt. In diesen Momenten ist es dran, meine Krone abzulegen. zu legen. Und ehrlich gesagt, ich hasse den Moment, wo ich jemandem gegenüberstehe und ich weiß, jetzt ist es soweit. Ich muss ihn oder sie um Vergebung bitten. Alles in mir drin sträubt sich dagegen, weil ich damit festhalte, ich sündige, ich bin voller Fehler, ich bin nicht Gott. Und gleichzeitig liebe ich diesen Moment danach, wenn mir vielleicht unter Tränen mein Gegenüber diese Worte sagt, Nate, dir ist vergeben. Und das Kreuz, das steht genau für diese Worte. Gott sagt mir, dir ist vergeben. Gott sagt dir, dir ist vergeben. Was für tröstende, was für heilsame Worte. Und diese Worte Gottes, sie stellen Gemeinschaft mit ihm und mit unseren Mitmenschen wieder her. Ja, wenn wir unsere Kronen niederlegen, dann schaffen wir in unserem Leben Raum für Gott. Dann entsteht echte Gemeinschaft. Dann schenkt Gott echte Gemeinschaft mit ihm, mit unseren Mitmenschen. Und im Abendmahl, da dürfen wir genau dies erleben. Wenn wir zum Abendmahlstisch hinlaufen, dann zeigen wir damit, wir sind nicht Gott, wir legen unsere Kronen nieder und halten fest, dreieiniger Gott, allein du bist König, wir beten allein dich als unseren König an. Und Gott spricht uns in diesem Erinnerungsmahl zu, ich schenke dir Gemeinschaft mit mir. Das Abendmahl erinnert uns, Gott erschenkt uns, er schenkt dir und mir Gemeinschaft mit ihm. Und so freue ich mich, dass wir als Stammi-Gemeinschaft gemeinsam miteinander Abendmahl feiern können und so Gemeinschaft mit Gott und anderen Mitmenschen erleben dürfen. Toffi, er wird uns nun genau in dieses Abendmahl, diesen Moment der Gemeinschaft hineinführen, diesen Moment des Krone-Niederlegens.